Ja, Herr Baum, für den FC Augsburg sieht es in der Bundesliga ja gerade sehr gut aus. Der FCA steht deutlich vor den Abstiegsrängen, obwohl er vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer 1 galt, so ein bisschen. Überrascht Sie die gute Saison Ihrer Mannschaft selber manchmal?
Man geht ja mit keiner tabellarischen Erwartungshaltung jetzt in die Saison rein. Unser Ziel war einfach, die Klasse zu halten. Es hat sich schon in der Vorbereitung, finde ich, abgezeichnet im Sommer, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben gute Verstärkungen bekommen. Insofern war es nach innen hin für mich schon klar, dass wir deutlich mehr auf den Platz bringen können, wie die meisten erwarten.
In dieser Saison gibt es ja eine große Debatte über die fehlende spielerische Qualität in der Liga. Glauben Sie auch, dass es in der Bundesliga an Qualität fehlt?
Ja, ich glaube, die meisten übersehen, dass sich der Fußball in den letzten 2-3 Jahren halt massiv weiterentwickelt hat. Also der hat sich taktisch extrem verändert. Dadurch, dass in den Nachwuchsleistungszentren vermehrt Angriffspressing gespielt wird, also viele laufen halt hoch an, ist es halt nicht mehr so einfach, das Spiel so aufzubauen, dass der Ball die ganze Zeit zirkuliert. Und dieses Angriffspressing war ja die Entwicklung auf dieses spielerische, wo jeder über die Zirkulation kam. Insofern ist das für mich der logische Entwicklungsschritt im Fußball, dass das jetzt so ist, wie es gerade ist und dass nicht mehr die Ballzirkulation im Vordergrund steht, sondern eher dieses aggressive Anlaufen, das Pressing und das Umschalten, bis auf 2-3 Ausnahmen, die halt einfach die Riesenqualität haben, wie jetzt Bayern.
Hängt damit auch zusammen, dass in der Bundesliga mittlerweile fast jeder Fehler im Aufbau bestraft wird?
Definitiv, und es ist ja in der Ausbildung mittlerweile so, dass der Schwerpunkt halt auf Offensive gelegt wird. Und Offensive, das sind also die gängigen Techniken, Passspiel, Ball an der Mitnahme. Und da sind halt die Spieler besser geworden. Und je mehr Zeit sie haben, diese Techniken einzusetzen, desto effektiver werden sie. Und darum eben die Entwicklung hoch anlaufen, die ihnen gar nicht die Zeit geben. Und wenn ich aber dann gedanklich flach rausspielen will und den Ball möglichst hoch erobert, dann habe ich einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor und dann entstehen schneller und mehr Torschüssen.
Ist es dann aber trotzdem ein Vorteil, das Spiel nicht selber aufbauen zu müssen?
Ja, das Spiel aufbauen muss ich ja auch, wenn der Gegner mich hoch anläuft. Ich muss mich halt nur anpassen an das. Das heißt, da geht es dann nicht mehr so, dass du sagst, ich kann dreimal hin und her spielen, sondern meistens hast du einen ersten Ball und dann musst du schon in so einer guten Struktur stehen, dass du dann vertikal vorspielst. Und das Ziel des Gegners ist ja immer, möglichst einen Ball früh zu erobern oder hoch zu erobern. Und der Umkehrschluss ist ja, da spiele ich halt nicht hin, wo sie ihn erobern wollen, sondern spielen halt in einen anderen Raum rein. Und dann kommt nicht Zirkulation zustande, sondern eher langer Ball, zweiter Ball und Konter.
Gut, aber trotzdem zeigt ja schon der Blick in die Statistik. Immer öfter verlieren die Mannschaften, die mehr Ballbesitz haben. Ist das nicht eine bedenkliche Entwicklung?
Da stellt sich ja die Frage, wie wird guter, schöner Fußball definiert. Wenn ich den jetzt über Ballzirkulation definiere, dann muss man sagen, ja, okay, vielleicht bedenklich. Aber wenn ich den anders definiere und wenn ich jetzt bei uns ins Stadion schaue, in den Heimspielen, da dreht man immer sehr aggressiv auf. Jetzt, wenn ich das Frankfurt-Spiel habe, haben wir nicht so viel Ballbesitz. Aber ich glaube, das macht schon Spaß, uns dazu zu schauen, ohne dass wir die ganze Zeit den Ball hin und her laufen lassen.
Wie definieren Sie persönlich denn schönen, attraktiven Fußball?
Ja, ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man Leidenschaft auf dem Platz sieht, dass man merkt, das sind 11 Spieler, die kämpfen, die alles geben. Und auch wenn mein Fehler ist, dass es kein Problem ist, dass man den wieder zurückholt, ich würde den gar nicht so richtig taktisch definieren, sondern ich würde eher so, ja, wie ich mich dann identifiziere mit einer Mannschaft, das ist, wie ich gerade schon formuliert habe. Die gibt Gas, die rennt nach vorne, die versucht mir was spielerisch zu lösen. Da gibt es Grätschen, da gibt es Zweikämpfe. Also das ist Fußball, der mir gefällt.
Also ein Fußball mit sehr viel Leidenschaft. Welchen Stellenwert hat dann trotzdem die Taktik in Ihrer Spielphilosophie?
Schon einen hohen Stellenwert, aber jetzt keinen exponierten, sondern wir haben verschiedene Bausteine, die eigentlich gleichgewichtet sind. Taktik, so für mich ein Synonym, ist ja eigentlich nur gemeinsame Idee. Das heißt, was will ich mit der Taktik machen, dass alle Spieler auf dem Platz wissen, was haben wir jetzt zusammen zu tun. Und wenn ich halt gemeinsam in einen Raum einen Ball erobern will und alle schieben gleichzeitig hin, dann steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich da den Ball erober. Im Gegensatz dazu, weil jeder Spieler ja so eine unterschiedliche Idee hat, wie er es gern machen würde, und wenn jeder seine eigene Sache macht, dann funktioniert es nicht. Und das ist wie im Unternehmen, wenn ich jetzt Autos produziere und das Unternehmen gibt vor, die Bremse ist genau immer links und einer in der Produktion sagt, ich mag es aber lieber rechts haben und der baut die rechts ein, dann fährt der das Auto kauft, mit Sicherheit gegen die Wand, weil er es verwechselt, Gas und Bremse. Und Das ist, glaube ich, überall in der Wirtschaft, überall gleich. Du brauchst eine gemeinsame Idee, wenn du was erreichen willst.
Wenn die Idee so wichtig ist, wie vermittelt man dann den Spielern die Taktik? Also muss man da bei jedem Spieler individuell vorgehen?
Es geht ja schon mal los, wenn du 12, 13 unterschiedliche Nationalitäten hast, du hast Sprachbarrieren, du hast die Art und Weise, wie in deren Kulturen Inhalt vermittelt wird, ist schon unterschiedlich. Also es gibt welche, wo halt direkt geradeaus und welche musst eher so von hinten durch die Brust ins Auge, sage ich jetzt mal, den Inhalt vermitteln. Dann gibt es unterschiedliche Wahrnehmungstypen, die eher visuell wahrnehmen, die anderen eher übers Hören, die nächsten, mit denen musst du es auf dem Platz nachspielen. Also da musst du deine Spieler schon gut kennen, um für jeden gezielt den richtigen Kanal zu finden. Weil so die Sender-Empfänger-Problematik, die kennt, glaube ich, auch jeder, die gibt es im Fußball genauso.
Bei so vielen verschiedenen Spielertypen, wie gewichten Sie in Ihrem Training den Anteil von Theorie und Praxis?
Wir unterscheiden eigentlich zwischen allgemein Muster und Prinzipien. Muster sind halt immer klare Abläufe und Prinzipien sind übergeordnete Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, wenn ich Prinzipien schule im Pressing, dann können wir mit den Prinzipien Angriffspressing, Mittelfeldpressing, Abwehrpressing spielen. Und wenn ich aber dann das Muster schule, dann studiere ich genaue Laufwege in dieser Pressingart ein. Und am Anfang der Woche, die ersten ein, zwei Tage, gehen wir eher ins Prinzipien schulen und dann zum Gegner vorbereitend hin, suchst du dir die Muster, die halt auf den Gegner passen. Und von der einzelnen Trainingseinheit ist es so, dass du, wir haben es eigentlich immer gedrittelt, dass man sagt, du hast eine Aktivierungsphase in Hauptteil 1 und Hauptteil 2 und im Hauptteil 1 machst du bewusste Taktikvermittlung und im Hauptteil 2 machst du es eher unbewusst. Das heißt, da geht es über Spielformen und da versucht man synchron zu coachen. Und im Hauptteil 1 ist dann eher das, wo man immer mal sagt, ja, ein bisschen langweiliger mit Start, Stopp. Und die Kunst ist es, den Spieler halt nach dem Training auf dem Platz, oder dass er einen Platz verlässt und sagt, das war eine Einheit, die hat mich erfüllt. Aber wenn ich nur Taktik mache, dann gehen die runter und denken sie, oh, das war aber halt langweilig. Also, und das funktioniert nicht. Das ist halt schon der große Unterschied Nachwuchs-Profibereich. Da muss man noch mehr auf das Gefühl der Spieler eingehen im Profibereich, finde ich.
Sie sprechen den Unterschied zum Nachwuchsbereich und Profis schon an. Wie muss man denn im Nachwuchsbereich im Vergleich zu den Profis am besten vorgehen?
Ja, da ist es so, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Weg, das ist jetzt die Übung und ihr macht es. Und dann muss sich der Spieler an das anpassen, was man als Trainer macht. Und im Profibereich musst du als Trainer dich eher an den Spieler anpassen, weil du musst wissen, okay, der ist jetzt 33, der hat sein Leben lang den und den Laufweg gemacht. Der andere ist 18, okay, der ist noch, den kann ich noch, ist die Festplatte noch nicht so ganz voll. Und du hast einfach eine deutlich heterogene Gruppe wie im Nachwuchs, wo du genau weißt, okay, der fühlt sich in seinen Abläufen wohl, wie kann ich die am besten in die Taktik einbauen. Und im Nachwuchs ist es nicht so, da achtet man nicht auf den Spieler, was hat der individuell für Abläufe, sondern der muss sich an die Abläufe anpassen, die man ihm vorgibt. Und im Profibereich ist meine Aufgabe eher, das so ein bisschen zusammenzubasteln aus den einzelnen Sachen, die wir da in der Mannschaft haben.
Aber gibt es nicht im Profibereich auch den umgekehrten Ansatz? Also der FC Barcelona zum Beispiel stellt sein Team ja mehr oder weniger nach einer übergeordneten Philosophie zusammen.
Das haben wir auch. Und im Nachwuchs ist es ja so, und Barcelona macht es ja ähnlich, die entwickeln dann über Lernziele, über Inhalte einfach über Jahre hinweg oder vermitteln es die Lernziele, dass die Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen, eben nicht mehr diese Anpassungsprobleme haben oder dass sich der Trainer nicht mehr so großartig darauf einstellen muss. Wenn man jetzt unsere Spieler sieht, wie Danzo, Asta, Framberger und die aus der Jugend kommen und auch jetzt, wenn ich nur 17 Spieler bei mir im Training habe, der kennt alle Signalwörter, der weiß genau, wie man presst, wie man Spielaufbau machen und so weiter. Das tut man sich natürlich einfacher. Aber wenn du dann externe Spieler kriegst, und das ist aber die Aufgabe vom Scouting auch, dass man dann schon nach diesen Abläufen scoutet, damit man es dann besser einfach in die Vereinsphilosophie wieder integriert. Weil es macht natürlich keinen Sinn, aufgrund von Spielern laufend die Spielidee irgendwie umzuwerfen. Sondern der Verein gibt klar was vor und danach scoutet man und im Nachwuchs entwickelt man das Ganze. Und meine Aufgabe ist es dann so ein bisschen zusammenzuführen im Profibereich.
Das hört sich alles sehr anspruchsvoll und kompliziert an. Ich habe bisher bewusst den Begriff Laptop-Trainer vermieden. Der ist ja eher ein bisschen negativ behaftet. Kommen Sie um den Laptop überhaupt noch herum?
Nee, ich glaube, das ist aber auch ein Nebenberuf mittlerweile, gehört der Laptop dazu. Insofern, ich glaube, man kann nicht nur von Laptop-Trainern reden, sondern auch von Laptop-Spielern. Also wenn ich sie, wie die mit iPads, Handy und so weiter. Also du musst ja als Trainer mit der Spielergeneration mitgehen. Und wenn die halt Spaß an den Geräten haben und ich als Trainer das dann hernehmen kann, um Inhalte zu vermitteln, ja, warum dann nicht? Da wären wir ja blöd, sag ich jetzt mal. Ja, die haben halt diverse Apps, wo wir dann Videoanalysen draufladen. Okay. Da gibt es Taktik-Apps, wie auch immer, aber die haben dann verschiedene Tools, wo sie dann auf Inhalte zugreifen können und dann sich mental weiterbilden. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wichtig, du musst ein Angebot schaffen und es gibt halt aber trotzdem noch Spieler, die haben da keine Lust drauf. Also die wollen lieber haptisch an der Taktiktafel was rumverschieben. Und manche wollen es lieber auf dem Handy sehen. Mhm. Und wenn man dann sagt, ihr müsst alle das Gleiche machen, dann zwinge ich welche zu Sachen, wo sie eigentlich gar nicht wollen. Und dann glaube ich, ist das eher kontraproduktiv.
Gibt es auch noch Spieler, die sagen, auf Taktik habe ich überhaupt keine Lust, ich will einfach nur kicken?
Nee, nicht mehr. Man hat aber den Eindruck, durch die Nachwuchsleistungszentren ist es bei den jungen Spielern, also wenn ich mit einem 12-Jährigen bei uns im Nachwuchsleistungszentrum rede, der kann man genauso früh über Taktik erzählen oder mit dem kann man über Taktik unterhalten. Der weiß, was ein Vierer, was eine Dreierkette ist, der weiß, was individual, was Gruppentaktik ist. Und zu meiner Zeit, wo ich im Nachwuchsleistungszentrum war, da gab es das noch nicht. Und mittlerweile will der Spieler genau wissen, warum muss ich das machen, warum. Und als Trainer sollte es halt dann wissen, warum er dann was macht. Und nicht einfach sagt, ich bin der Trainer, du hast es zu machen, weil ich der Trainer bin.
Also ist der Anspruch an den Trainer in den letzten Jahren enorm gestiegen, kann man so sagen?
Ich glaube, dass der von Spielerseite her ein bisschen komplexer oder vielschichtiger geworden ist. Also da geht es nicht nur darum, einfach irgendwas zu sagen und sie haben es zu machen, sondern die wollen genau wissen, warum. Und wenn du dann die Kompetenz hast und du genau weißt, wie funktioniert das, dann tust du halt in der Vermittlung einfacher. Und die Spieler haben halt ein besseres Gefühl, weil die wissen, da steht einer draußen, dem kann ich vertrauen. Und das Zusammenspiel ist da ganz wichtig.
Macht es dann also auch keinen Unterschied mehr, ob an der Seitenlinie ein Trainer steht, der als Spieler sehr erfolgreich war, oder ob der Trainer, wie jetzt in Ihrem Fall, überhaupt nicht Fußballprofi war?
Was den Inhalt betrifft, stimmt es. Aber halt eine Dimension, jetzt ist schon was mir gefehlt hat, jetzt bin ich schon über ein Jahr Bundesliga-Trainer, ist halt einfach die Erfahrung in dem höchsten Bereich. Du hast Medien, du hast Berater, die verdienen viel Geld, die Spieler. Und wie ich vorher schon gesagt habe, du hast unterschiedliche Kulturen, das hast im Nachwuchs nicht so extrem. Du hast Spieler von 17 bis 35, also das ist schon eine Spanne. Und da ist es jetzt wichtig in Augsburg, für mich zum Beispiel irgendwie einen Stefan Reuter an der Seite zu haben, der halt als aktiver Spieler da viel Erfahrung hatte. Und ich dann schon mal fragen kann, du pass mal auf, so und so würde ich die Taktik machen. Wie würdest du das als Spieler empfinden? Und er hat da recht gutes Bauchgefühl durch seine Erfahrung. Und ich glaube, wir ergänzen uns da so. Und ich denke halt, das ist fast der beste Weg, wenn man so eine kleine Gruppe hat, wo man sagt, okay, der hat die Stärken, der Stefan Reuter hat die, der Stefan Schwarz hat die und wir bündeln einfach unsere Stärken. Und so versuchen es wir halt einfach zu leben, weil ich glaube, das ist überall so und ich mache es mit meinen Co-Trainern auch nicht anders. Jeder hat seine Stärke und die soll er halt einfach einbringen.
Sie müssen Spieler von 17 bis 35 unter einen Hut bringen, also im Prinzip zwei verschiedene Generationen. Wie stellt man da einen guten Teamgeist her?
Unsere älteren Spieler haben eine sehr hohe Sozialkompetenz und die haben auch ein Bewusstsein für einen Verein und ihnen ist auch bewusst, dass sie, sehen wir mal Dani Bayer her, der einer unserer wichtigsten Spieler und Kapitän ist, aber der weiß ja da, in 3, 4, 5 Jahren, wie er immer, je nachdem wie lange halt sein Körper hält, dann muss halt irgendwann mal ein Junger kommen und der zieht halt die Spieler heran, aber hat halt keine Angst davor, dass sie ihm irgendwie einen Rang ablaufen. Und das hat man mit Paul Verhaag, mit dem Altintop, mit jetzt Christoph Janka, also wir haben da genügend Spieler, die einfach so den Verein irgendwo verinnerlicht haben, halt auch so sozialisiert sind, dass sie das verstehen. Und dass sie halt wissen, wie wichtig ein junger Spieler ist, nicht nur jetzt für die erste Elf, sondern eben auch für Trainingsqualität. Je besser die Spieler werden, desto besser wird das Training und desto besser werden sie vielleicht auch nochmal. Also das haben die gut verstanden und so leben sie es auch, ohne dass wir jetzt großartig Teambuilding machen müssen, sondern das Training ist bei uns Teambuilding, das Zusammensein in der Kabine und so weiter. Also.
Nehmen Sie sich selber aus diesem Team raus oder versuchen Sie mit den Spielern auf einer Ebene zu bleiben?
Ich finde schon, der Cheftrainer braucht schon eine gewisse Distanz zu den Spielern. Das ist mir auch wichtig, Und es ist mal wichtig, dass die Spieler irgendwo ihren Raum haben, wo nicht laufend der Trainer rein und raus rennt. Sondern da sollen sie schon einmal einen lockeren Spruch drauf haben und einmal sie selber sein können. Da ist es eher bei uns über die Co-Trainer so gesteuert, dass die halt den Auftrag haben, eben da auch mit dabei zu sein. Und wir müssen es aber nicht immer alles sagen, sondern halt nur, wenn wirklich was wichtig ist. Aber ansonsten denke ich schon, der Abstand Cheftrainer und Spieler, der ist schon wichtig. Wenn du halt eine größere Distanz hast, du hast da einfacher Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen grenzwertig sind. Aber es ist jetzt bei uns auch nicht so, dass ich rede sehr viel mit den Spielern. Mhm. Egal, ob es jetzt eine Anfangsformation oder Kader oder vielleicht, dass man mal einen sagen muss, okay, es geht nicht weiter, das ist schon schwierig. Das fällt mir jetzt persönlich nie leicht. Aber auf der anderen Seite, wenn du in der Position bist, musst du die Entscheidungen treffen. Mir ist es nur immer wichtig, dass man mit den Leuten redet und nicht sagt, da hänge ich jetzt einen Zettel hin, das ist der Kader, sondern da sollte man schon drüber reden, warum und wieso. Aber ich versuche, mit allen Spielern zu reden, weil das auch irgendwo was von Wertschätzung ist, das ich jedem Spieler geben will. Und wenn es nur ein informelles Gespräch ist, wo wir zum Trainingsplatz rausgehen und wenn es nur darum geht, wie war dein freier Tag, was hast du gemacht und hast du das Spiel gestern gesehen oder was auch immer, aber dass man einfach ins Gespräch kommt und dass die Spieler merken, okay, der interessiert sich für mich. Und das ist mal ganz wichtig, egal ob das der 17- oder der 35-Jährige ist.
Gehen wir mal Ihre typische Woche durch. Sie haben Freitagabend in Leipzig gespielt und dann am Sonntag, eine Woche später, gegen Stuttgart. Wie viel Regeneration brauchen die Spieler nach einem Spiel?
Wir sind um 4 Uhr heimgekommen von Leipzig am Samstag und haben um 10 Uhr dann trainiert und haben dann um 10 Uhr nochmal eine Spielnachbereitungsanalyse gemacht. Das machen wir immer. Also eine Videoanalyse, wo man die Idee, die wir gehabt haben, abgleichen mit dem, wie wir es umgesetzt haben, und das versuchen wir, ergebnisunabhängig zu machen und eben lösungsorientiert das Ganze heranzugehen und nicht da emotional irgendjemanden an die Wand zu nageln oder was auch immer. Also das will ich nicht. Und dann hast du in der Regel, diese Woche haben wir zwei freie Tage gehabt, weil wir eben am Sonntag spielen. Und dann ist es aber auch von der Belastungssteuerung wieder individuell. Du musst halt schauen, ein älterer Spieler braucht in der Regel ein bisschen länger wie ein jüngerer Spieler. Und so versucht man halt zu steuern, dass man sagt, du bleibst dann vielleicht am Dienstag nochmal herin oder machst nur einen Teil vom Training. Und dann ab morgen sind sie jetzt alle wieder dabei. Heute hat man zwei Hauptteilen. In dem einen waren 4 angeschlagene Spieler aktiv dabei und im Hauptteil 2, wo es dann ein bisschen knackiger war, haben wir sie halt dann rausgenommen. Deswegen, das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl und man kann nicht sagen, heute alle so, morgen alle so, das ist hochgradig individuell.
Und wie viel bereiten Sie sich konkret auf den jeweiligen Gegner vor?
Das beginnt man eigentlich schon im zweiten Training in der Woche in der Regel. Also da sind wir mit den Analysen schon fertig, da wissen wir, wie der Gegner spielt, da wissen wir, was wir wollen. Dann ist es halt wieder darum, die Kunst, die Idee so ein bisschen subtil zu vermitteln, weil dass es nicht zu viel wird und dass sie nicht meinen, man redet zu viel über den Gegner und macht ihn zu stark, das ist auch sehr komplex. Ich finde, man muss da echt aufpassen, dass man den richtigen Ton erwischt, die richtige Einstellung. Aber wir sind halt jetzt mittlerweile, nachdem wir über ein Jahr zusammenarbeiten, haben wir halt schon eine große Schublade mit vielen Elementen, wo wir dann sagen können, okay, bei dem Gegner greifen wir uns das raus und bei dem das und bei dem das. Also du nimmst da immer dann 2-3 Sachen speziell vor und musst aber auch den Spielern die Freiheit lassen, dass man sagt, okay, das sind die Vorgaben, aber ihr könnt schon nur frei in euren Handeln sein.
Wenn Sie sagen, Sie sind schon im zweiten Training mit der Analyse fertig, wann beginnen Sie dann damit?
Am ersten Trainingstag der Woche sitzt der Co-Trainer mit dem Videoanalysten und unserem Spielbeobachter zusammen, schauen sich die Szene nochmal an, legen für sich eine Strategie fest. Bis dahin habe ich parallel mir ein paar Spiele angeschaut, habe für mich eine Strategie festgelegt und dann treffen wir uns meistens am Nachmittag dann und sprechen dann den Gegner schon durch. Und dann sage ich, was würdet ihr machen? Dann stellen sie mir es vor und dann sage ich, ich würde es so und so machen. Und dann diskutieren wir darüber und dann schauen, dass wir da den optimalen Plan in Anführungszeichen zusammenstellen.
Und wie viel Risiko gehen Sie bei Ihren Entscheidungen über die Spielweise ein? Ist das auch von Gegner zu Gegner unterschiedlich?
Absolut. Ja, und teilweise erwischt es halt einfach. Jetzt wenn wir Leipzig hernehmen, wir hatten sie im 4-1-4-1 im Angriffspressing erwartet und dann spielen sie 4-4-2 flach Mittelfeldpressing. So, und dann bist du halt wieder so weit, wenn du länger mit der Mannschaft zusammenarbeitest, dann hast du vielleicht schon mal gegen ein 4-4-2 flach Mittelfeldpressing gespielt und die Mannschaft weiß, ah ja, da hat man das und das gemacht. Oder sind in ihren Prinzipien schon so sattelfest, dass sie unglaublich schnell anpassungsfähig sind, dann geht das schon. Aber das Wichtige ist halt, um es einfach zu sagen, Der Plan dient ja eigentlich nur dazu, dass die Mannschaft ein gutes Gefühl im Spiel hat. Mhm. Und wenn die ein gutes Gefühl hat, dann sind sie selbstbewusst, dann trauen sie sich mehr und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Spiel gewinnen. Aber wenn du ein Spiel siehst über 90 Minuten, da passieren so viele Sachen, dass du das mit einer Idee gar nicht so richtig abdecken kannst. Deswegen versuchen wir zum Beispiel im Verteidigen immer zwei Pressingarten einzustudieren auf den Gegner, meistens ein hohes und ein tiefes Pressing, weil du kannst nicht nur hoch spielen und du kannst nicht nur tief stehen, weil wenn du tief stehst und du legst hinten, dann willst du irgendwann mal aktiver werden. Ja? Und das ist dann so die Kunst, die es halt gilt, dann in einem Plan festzusetzen, aber halt auch die Mannschaft, dass die das irgendwann mal so automatisiert hat, das Ganze. Jetzt in Mainz, da wusste man nicht, wie sie spielen. Und dann haben wir sie auf eine, also wir machen immer ein wahrscheinliches Szenario, bereiten wir vor. Und haben alle anderen dann in der Schublade. Mhm. Und dann hat man halt auf Viererkette vorbereitet, das haben sie gespielt, haben wir in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Und in der Bundesliga meistens ist es so, dass in der Halbzeit dann der Gegner umstellt. Und dann ist deswegen, weil er umstellt, ist meistens die zweite Halbzeit gedreht. Das heißt, dann ist die Mannschaft, die in der ersten gut ist, in der zweiten schlecht und umgekehrt. Und jetzt ist es die Kunst, dass du ja dann nochmal drauf reagierst. Und da hatten es wir halt so, dass wir dann einfach einen Zettel haben, wo man sagt, das ist die Grundordnung, wenn der Gegner mit Dreierkette spielt. Die kriegt halt einen Spieler, der sagt schon so. Und dann stellst du es halt schnell um. Ist zwar ein bisschen mit Hektik verbunden, aber da sind wir auch wieder dabei. Wenn die Spieler wissen, ah ja, Dreierkette haben wir schon mal, dann ist das Gefühl besser, wie wenn es jetzt auf einmal komplett was Neues wäre.
In so einer komplexen Spielvorbereitung, wie schwierig ist die Integration neuer Spieler in das System dann?
Das sind also wieder so viele Variablen, da gibt es auch keinen Königsweg. Du musst jetzt schauen, was hat der Spieler von Haus aus für Abläufe. Thema Scouting. Passen die Abläufe gleich zu unseren, tut er sich einfacher anzupassen. Ist der Spieler lernfähig? Ist der Spieler lernwillig? Das sind halt so psychologische Kriterien, wo halt eine Anpassung einfach erleichtern. Gibt es Sprachbarrieren? Gibt es keine? Das sind halt alles so Sachen, wo man im Vorfeld durchdenken muss, um zu sagen, okay, wie schnell kriegen wir ihn bei uns zum Funktionieren? Oder braucht er Zeit? Wie alt ist er? Also es ist alles ein bisschen komplexer, wie man vielleicht von außen meint. Ja.
Gehen wir ein bisschen weg von Ihrem Alltagsgeschäft. Der FC Augsburg hat direkt nach der Winterpause Daniel Opare freigestellt. Borussia Dortmund hat bei ähnlichen Problemen nachgegeben und Pierre-Emerick Aubameyang verkauft. Haben die Spieler und die Berater zu viel Macht über die Vereine mittlerweile?
Es ist natürlich, wenn man so Dortmund sieht, ist halt schon eine Kapitalfrage. Weil wenn du halt einen Aubameyang hast, der dann 80 Millionen wert ist, oder einen Dembélé, der 100 Millionen Euro wert ist, dann muss man sich schon genau überlegen, was man macht. Auf der anderen Seite, also ich habe es jetzt auch nur medial mitbekommen, was da alles war. Ich kann jetzt auch nur aus unserer Perspektive sagen, oder wie unsere Idee ist, wie wir es machen. Der Verein hat halt eine Identität und der hat gewisse Werte. Und das finde ich schon mal ganz wichtig, dass das ein Verein hat. Und jetzt bin ich ein Angestellter vom Verein, genauso wie die Spieler. Und mein Vorgesetzter, der Stefan Reuter, und der ganze Verein sagt halt, okay, bitte vermittelt diese Werte. Und an die gilt es, sich zu halten. Und wenn einer dagegen verstößt, ist es klar immer Einzelfall und man redet dann drüber und so weiter. Aber das sind halt einfach unsere Regeln, an die wir uns halten wollen. Und da wollen wir auch konsequent sein. Und das hat jetzt im Fall Opare, war es halt so, da haben wir entschieden, okay, da sind wir konsequent, weil wir das so wollen. Und deswegen kann ich nur aus unserer Sicht sagen, das ist uns schon sehr viel wert und sehr wichtig, dass wir uns an die Vorgaben da halten.
Jetzt war Daniel Opare in der Hinrunde absoluter Stammspieler. Kann sich ein Verein mit so geringen Mitteln wie der FC Augsburg überhaupt leisten, einen Leistungsträger einfach zu suspendieren?
Klar ist das eine immer das Sportliche, aber das andere ist, was passiert denn, wenn man sowas nicht sanktioniert? Das ist genauso wie wenn jemand was macht und ich sag nichts, dann glaubt ja der, okay, weil er nichts gesagt hat, kann ich so weitermachen. Das heißt, ich erziehe ja auch durchs Nichttun. Und dann muss man natürlich schon abwägen und sagen, okay, wenn man jetzt nichts macht, was denken dann die anderen? Die anderen denken, ja, dann kann ich das auch machen. Und ist dann der Rattenschwanz nicht gefährlicher, wie jetzt vielleicht momentan jemanden, wenn man nur sportlich sieht, Stammspieler da rauszutun, als einfach perspektivisch zu denken? Vielleicht schweißt sie die Mannschaft mehr zusammen, es erlaubt sie keiner, vielleicht ist es nach außen hin sogar interessanter und so weiter und so fort. Also wir versuchen da eher ein bisschen mittellangfristiger zu denken wie kurzfristig.
Gibt es dann beim Scouting auch sowas wie ein Persönlichkeitsprofil, das zu jedem Spieler angelegt wird?
Also man schaut schon bei Spielern jetzt im Spiel, wie verhalten sie sich nach dem Foul, was machen sie. Man hat ein riesen Netzwerk natürlich überall rein, wo man schon fragt, wie ist denn seine Persönlichkeit, lernwillig, lernfähig, Kritikfähigkeit und so weiter und so fort. Also das erfragt man schon. Ich finde, man darf ja den Fußballer nicht nur fußballspezifisch beurteilen, sondern man muss seine Persönlichkeit mit einbeziehen. Und wenn die Persönlichkeit nicht passt, das habe ich auch in meiner Lehrertätigkeit und so weiter, dann macht es keinen Sinn, jemanden dazu zu holen. Das bringt nichts. So gut der auch fußballspezifisch sein kann, aber der bringt ja den ganzen Laden durcheinander. Wir in Augsburg, behaupte ich, können halt nur erfolgreich sein, wenn wir da als Team auftreten, weil wir haben nicht die finanziellen Mittel, die besten Individualisten zu holen, sondern wir brauchen eigentlich das beste Team.
Bleiben wir mal beim Thema Transfers. Allein in der Winterpause hat ja die Premier League zum Beispiel wieder hunderte Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Fühlt man sich da als Trainer in Augsburg nicht manchmal wie in einer anderen Welt?
Sagen wir mal so, wir sind auch Bundesliga, aber man hat dann schon das Gefühl, das ist was ganz was anderes. Und wenn man dann hört, was die dann verdienen und das dann ins Verhältnis setzt zu den Spielern, ich weiß nicht, was unsere kriegen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Spieler dann sagt, boah, ich spiele Bundesliga, der spielt Bundesliga und am Wochenende spielen wir sogar vielleicht gegeneinander und wir schlagen den. Also das ist schon echt komisch. Auf der anderen Seite halte ich mich mit sowas gar nicht auf. Ich will einfach nur meinen Job machen und den so gut wie es geht. Und das rate ich immer den Spielern auch, wenn sie es super machen, kann es sein, dass sie vielleicht selber irgendwann mal in dem Bereich landen werden. Aber für mich ist das wirklich nicht real, wenn man da hört, der kostet 200 Millionen oder Man City kauft mal schnell 4 Abwehrspieler für was weiß ich wie viel, hunderte von Millionen, das ist so Wahnsinn.
Wäre dann eine Gehaltsobergrenze oder ähnliche Einschränkungen in Ihren Augen sinnvoll, um den Transferwahnsinn zumindest ein bisschen zu stoppen?
Das geht nicht. Also diese ganzen, das ist ja im Nachwuchs auch schon, wenn es da um Gentleman Agreements, wir werben keine Spieler untereinander ab und so weiter, das funktioniert alles nicht. Weil da ist sich jeder selbst der Nächste meistens und da geht es halt um noch viel mehr Geld, da geht es um Erfolg, da sind Sponsoren im Hintergrund, das ist sehr romantisch, sage ich.
Aber welche Möglichkeiten haben dann Vereine mit einem kleineren Etat, wie jetzt zum Beispiel Sie in Augsburg, um auf solche Summen irgendwie zu reagieren und nicht komplett unterzugehen?
Ich finde, das Allerwichtigste ist die Führung, dass die da einfach klar bleibt und sich halt, vorher haben wir ja von Werten gesprochen und Regeln, die sich halt einfach das auferlegt, wo sich aber jeder daran hält. Dann finde ich, ist bei uns ein ganz wichtiger Baustein der Nachwuchs, das Bewusstsein in Nachwuchs zu investieren. Das war ja im ersten Schritt noch nicht der Fall, bis wir in der Bundesliga waren. Jetzt sehen wir, dass das schon Früchte trägt, dass Spieler bei uns im Profibereich sind. Das finde ich ganz wichtig. Und vielleicht halt irgendwo so eine Nische zu bedienen, dass man sagt, jetzt nehmen wir mal Gregoritsch her oder Khedira, die vielleicht etwas unterbewertet sind. Und dass man die dann kriegt und dann halt durch eine gute Ausbildung, durch ein ruhiges Umfeld, sie einfach dann noch eine Stufe höher bringt. Und da brauchst du einfach, finde ich, eine gewisse Nische, sonst wird es schwierig.
Und welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach die sportliche Perspektive noch neben der Macht des Geldes?
Also ich kann jetzt auch nur von mir persönlich, mir ist das sportlich das Wichtigste. Und in Deutschland, finde ich, haben wir eine richtig gute Fankultur. Das heißt, wir haben volle Stadien noch, also wir haben sehr viele Leute. Und da habe ich auch den Eindruck, wenn ich jetzt unsere Fans sehe, das Sportliche ist das Wichtigste. Und nicht irgendwie Kommerz oder Geld oder irgend sowas. Und den Eindruck habe ich so gefühlt schon in der ganzen Liga, wenn ich in den Stadien bin, die sind voll, die feuern ihre Mannschaften an. Also dass das schon nur das Wichtigste ist bei uns in Deutschland.
Trotzdem bleibt doch aber ein grundsätzlicher Qualitätsverlust bestehen.
Ja doch, mit Sicherheit. Also wenn du die besten Spieler aus den Ligen wegkaufst, dann wird natürlich die Qualität dieser Liga sinken. Das definitiv. Aber auf der anderen Seite wird sich dann innerhalb der Liga das dann auch wieder einpendeln. Du hast halt nur ein Problem dann im internationalen Vergleich. Aber ansonsten, es ist schon sehr hypothetisch jetzt alles, ja. Deswegen, ich muss ja erst, ich habe mich da noch nicht im Detail damit beschäftigt, wie das da weitergehen soll. Also da, das ist ja nicht meine Aufgabe, aber trotzdem, man hat schon das Gefühl, die besten Spieler kommen halt, oder viele kommen weg aus Deutschland. Und jetzt gilt es da einfach für uns Ideen zu entwickeln in Deutschland, wie können wir selber wieder gute Spieler entwickeln. Und da geht es halt nun mal in Augsburg über Nachwuchs. Das finde ich ist immer ein ganz wichtiger Schlüssel.
Sie haben Ihre Paradedisziplin, den Nachwuchs, schon angesprochen. Ist es für Nachwuchsfußballer heute eher schwieriger oder einfacher, im Profifußball Fuß zu fassen?
Wenn man so die demografische Entwicklung anschaut, im Vergleich zu früher, wird es einfacher, weil es einfach weniger Jugendspieler gibt. Ja, und ich finde halt schon, durch die gute Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum haben halt Spieler, die vielleicht früher aufgrund von mangelndem Talent es nicht geschafft haben, jetzt schon eine größere Chance, das zu schaffen, weil sie halt in ihren Defizitbereichen besser trainiert werden und weil man sich halt einfach besser auskennt. Früher waren die, die hochtalentiert waren, die haben es halt geschafft und die anderen haben es halt einfach nicht geschafft, weil man das noch nicht alles wusste. Und jetzt glaube ich schon, durch die gute Ausbildung ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, deutlich größer.
Viele Vereine haben in letzter Zeit ihre zweiten Mannschaften abgeschafft. Der FC Augsburg hat noch eine U23. Glauben Sie, dass die Reservemannschaften wichtig bleiben oder werden wir irgendwann überhaupt keine mehr haben in Deutschland?
Ja, ich denke, dass das auch wieder Einzelfälle sind. Wenn du jetzt bei uns in Augsburg siehst und wir halt sehr viel Wert auf den Nachwuchs legen, dann gibt es halt Spieler, die sehr akzeleriert sind, also die halt schon früh entwickelt sind und direkt aus der A-Jugend schaffen. Und es gibt halt Spieler, die einfach ein bisschen retardierter sind, die halt nur ein, zwei Jahre brauchen. Und dafür brauchst du eine U23, um die halt zu entwickeln. Jetzt Erik Tommy ist zwar nicht mehr da, aber ohne U23 wäre schwierig geworden. Oder wenn wir jetzt Nachwuchsspieler holen in die U17, denen ist schon wichtig, auch wenn sie Top-Qualität haben, dass es eine U23 gibt, weil die Wahrscheinlichkeit, es direkt im Profibereich zu schaffen, ist eher gering. Und jetzt so Mannschaften wie, ich glaube, Leverkusen hat es abgeschafft. Die haben andere Modelle oder die können sich halt anders leisten, Spieler zu holen im Nachwuchs, die vielleicht die High-End-Qualität haben, die gleich richtig gut sind. Und wir eben noch nicht. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir in der U23 haben.
Dann zum Abschluss noch. Welchen kurzfristigen und welchen langfristigen Wunsch haben Sie für sich und den FC Augsburg?
Mein persönlicher Wunsch ist kurz- und langfristig, dass ich weiterhin Trainer in Augsburg sein darf. Und jetzt so sportliches Ziel, klar, Klassenerhalt, auch die nächsten Jahre, aber auch trotzdem eine stetig gute sportliche Entwicklung. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man die Zielsetzung realistisch hält und dass wir uns weiterentwickeln. Wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir noch mehr Jugendspieler rausbringen, dass vielleicht mehr Budget da ist, dann kann man auch das sportliche Ziel ein bisschen verändern. Aber aktuell ist Klassenerhalt das primäre Ziel und da haben wir jetzt noch kurzfristig 9 Punkte zu erledigen, dass wir es geschafft haben.